Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Eine Sagengestalt, ein Wesen, das sich vom Blut anderer Menschen ernährt. Eine Nachtgestalt mit übermenschlichen Eigenschaften. Ein Wesen aus der rumänischen Volksmythologie. Der Vampir steht heute im Zentrum des Kulturstammtisches. Der Vampir, der Blutsauger, der erlebt eine neue Popularitätswelle. Und darüber wollen wir heute reden. Zu Gast bei diesem Thema, Sie haben es nicht anders gewollt, sind Filmspezialistin Franziska Oliver und Filmredaktor Michael Seinhauser von DRS 2. Der Vampir. Was verbindet Sie denn mit Blutsaugern, Michael Seinhauser?
Der Vampir ist eine der perfekten Metaphern für das 20. Jahrhundert. Die Kapitalisten hat man als Blutsauger bezeichnet und wir alle fühlen uns immer wieder ein bisschen ausgesaugt in unserem Arbeitsleben. Ich glaube, das ist schon der Grundmythos dafür.
Franziska Oliver?
Ja, mich verbinden die Bücher, die Filme und die Serien mit dem Vampir, aber auch das, vor allem das Faszinosum aus der Mischung von Schauder und Erotik und eben das... Der Vampir, wie es Michael schon angetönt hat, eine Reflexionsfläche fürs eigene und Fremde ist. Und, und da gibt's Analogien, Metaphern zuhauf. Und es ist ein Sujet, das man irgendwie ständig weitertreiben kann. Das hört nie auf.
Ja, wir werden da sicher darauf zurückkommen. Michael Seinhauser, ich verstehe das schon auf der Metaebene, was Sie gesagt haben. Trotzdem die Faszination, dieses Schauern, das Franziska Oliver erwähnt hat. Ist das auch etwas, was Sie fasziniert?
Ja, natürlich. Also die Grundfaszination, das ist die... Kombination von Eros und Thanatos, also Tod. Und das ist ganz klar auch das, was an den Gothic Novels schon faszinierend war damals, wo das Ganze seinen Ursprung hat. Mhm. Das sind diese Romane. Der Vampir saugt die schönen Frauen aus. Und wir haben dann diese Gothic Horrorfilme angeschaut, die Hammer Horrorfilme aus den 50er und 60er Jahren. Und das war für uns als Teenager natürlich auch die erste Begegnung mit dieser Art von Erotik, die ein bisschen mit Gewalt und Schauder zusammen verbrämt war.
Ich erwähne jetzt mal ein paar aktuelle Titel. Da gibt es zum Beispiel die Fernsehserie True Blood, dann eine Bücherserie The Vampire Chronicles von Anne Rice, die Twilight-Serie im Kino, Buffy the Vampire Slayer und so weiter und so fort. Ist das ein Trend?
Der Trend bricht nie ab. Den gab es seit Murnau 1921 und der ist nie abgebrochen. Hat ein bisschen so Bässen gehabt.
Also das war Nosferatu damals?
Nosferatu, genau. Später dann 70er mit Herzog Nosferatu und dann aber kamen Bela Lugosi und Christopher Lee in, also dazwischen, die Terence Fisher Filme, Hammer Produktion. In den 70ern dann ganz wichtig Anne Rice.
Genau.
Und Stephen King, die beide mit Büchern in eine Bässe kamen und das wieder angekurbelt haben.
Also von einem Trend kann man nicht reden.
Nein, es gibt nur einfach konzentriertere Zeiten, wo viel mehr passiert. Und ich meine, mit der Möglichkeit der Ausschlachtung der PR, die wir heutzutage haben, und mit den biederen Buschjahren, in welche Stephanie Meyers gerade zurechtkam mit Twilight, gibt es natürlich viel zur Zeit. Ich bin ein Riesenfan von True Blood. True Blood ist wirklich, was mich umtreibt zurzeit.
Da sind wir uns einig, ja.
Aber wie ist denn das? Gibt's da, also man sagt, es gibt eine Art Hochkonjunktur, also so Wellenbewegungen, aber vorgehen tut das Thema nie. Gibt es irgendeine Verschränkung mit der Tagesaktualität, mit Politik? Oder
ja, jetzt natürlich schon, also wie Franziska Oliver schon gesagt hat. Das, was wirklich neu ist für die Teenager und Twilight, das ist die Romantik, die ausgespielt wird. Die Vampire sind Edelmänner in dieser Serie und die Vampire sind wirklich eigentlich die menschlichen Liebhaber, die etwas mehr können. Es gibt dann auch noch die tierischen Liebhaber, die Werwölfe in Twilight und das Ganze ist sehr, sehr keusch angelegt. Ich glaube, das ist das Grundprinzip für die erfolgreiche Serie im Kino. Das sind Mädchenfilme eigentlich. Also die Vampire sind eigentlich schon fast ritterliche Liebhaber in dieser Serie. Und dann gibt es noch die Wölfe daneben, die ein bisschen das Tierische repräsentieren, aber das Ganze bleibt keusch. Es gibt keinen Sex vor der Ehe und es wird auch nicht zugebissen, bevor man verheiratet ist. Ich glaube, das ist das Grundprinzip. Und True Blood, die HBO-Fernsehserie, macht natürlich genau das Gegenteil. Das ist sozusagen die Satire dazu.
Aber Sie erwähnen jetzt, dass das alles irgendwie Edelmänner sind oder so. Das hat also seine Funktion. Also wir haben da zum Beispiel bei den Vampire Chronicles diesen Herrn Lestat de Lioncourt oder dann den Count Vlad Dracula, der eigentlich der Ursprung ist der ganzen Sache. Muss das ein Edelmann sein?
Ja, es ist natürlich viel spannender, weil zum Beispiel die Analogie für den Proll, das wäre dann der Zombie. Und dadurch, dass die Vampire so lange schon am Leben sind und so viel Wissen in der Geschichte gewandert sind, Und haben sie eine gewisse Nobilität, allein dadurch. Mhm. Und sie haben auch gemerkt, wenn sie existieren wollen, müssen sie ein System haben, ein Autoritätsgebilde. Sie respektieren das Alter. Da gibt es immer irgendwelche Kings, die das dann das Sagen haben. Es ist recht nobel. Sie reden auch ziemlich gestelzt, zum Teil wie Bill in HBO, der dann mal sagt, ja, diese Menschen mit ihrer Tendenz zum Puritanismus. da merkt man ein sehr altmodisches Reden, aber eben, sie erwünschen die sexuellen, sie erfüllen die sexuellen Wünsche der Frauen insofern, als sie eben nicht Rammler sind, sondern sehr, sehr gute Liebhaber. Und in HBO geht es noch viel weiter. Da gibt es Vampirblut, das als Droge gehandelt wird, das ein super Aphrodisiakum ist und das abhängig macht.
Also ich wage mich jetzt mal ein bisschen auf die Äste hinaus und behaupte, die Ursprünge des Vampirs im Gothic Horror, also eigentlich so, wie es zu Ende des 19. Jahrhunderts entworfen wurde, hat schon auch damit zu tun, dass es diese Erotik ist, die einen überwältigt, da man aber nichts dafür kann. Gerade für die Frauen in der viktorianischen Zeit war das natürlich ein Faszinosum. Diese Vorstellung vom Vampir, der steht plötzlich im Schlafzimmer und hypnotisiert einen. Man kann sich nicht wehren. Der ist da. Die Erotik wird einem aufgezwungen und man kann ja nichts dafür. Und ich habe immer ein bisschen den Verdacht, Twilight funktioniert genauso, kombiniert das aber noch mit dem amerikanischen Puritanismus. Also die Faszination der Erotik ist da, man kann nichts dafür. Und wenn der Vampir dann auch noch darauf verzichtet, zuzubeißen, dann ist das natürlich der Gipfel der Großartigkeit.
Ja, Twilight schon. Und da ist es ja auch diese alte Fantasie der Frau, der noble Wegelagerer, der aber kommt und sie übermannt. Das heißt ja auch übermann, nicht? Aber ich habe was wirklich Lustiges gelesen von Filmwissenschaftler Georg Seslen, der über Twilight sagt, wenn früher das Fantastische als unheimliche Kraft ins Normale einbrach, so ist in Twilight der Einbruch des Normalen ins Fantastische gelegentlich so erschreckend, dass man die Untoten vor den Menschen bewahrt möchte und nicht umgekehrt.
Weil die Untoten eigentlich die Ebenen
und
sind.
Und das gilt ein bisschen auch für True Blood, weil Suki Stackhouse, die Hauptfigur, ist eigentlich viel kleinbürgerlicher, als es die Vampire sind, die wir ziemlich gut kennenlernen. Und ihr Bruder, also Suki ist manchmal echt eine blöde Schachtel. Und ihr Bruder, der ist Nymphoman, der ist dumm wie Brot und ist sehr umtriebig und richtet ziemlich viel Schaden an. Und dann gibt's noch einen Massenmörder unter den Männern oder einen Kriegsgeschädigten. Also die sind dann wirklich ein bisschen beschädigt. Hingegen die Vampire haben eine gewisse Nobilität.
Was auch einen klaren Grund hat, denn Alan Ball, der Schöpfer dieser Serie, hat auch schon Six Feet Under geschaffen, diese Grabserie. Und er hat einen ziemlich subversiven Humor und ich glaube, die ganze True Blood-Serie basiert eigentlich darauf, dass die Vampire ihr Coming-out haben. Also die Vampire werden eigentlich ähnlich der Schwulenbewegung dargestellt in dieser Serie. Es gibt am Anfang im Titelvorspann auch ein paar Hinweise, zum Beispiel einen Wandspruch, God hates fangs, also Gott hasst die Reißzähne. Das ist natürlich die Abwandlung von God hates fags, dieser ultrapuritanisch-christliche Spruch, dass Gott die Schwulen hasse. Und die ganze Serie macht sich eigentlich immer wieder über diese fundamentalistischen Christen lustig. Und die Vampire sind nicht nur einfach schwul, sondern sie sind lebenslustig, sie verstehen etwas vom Leben. Sie sind überhaupt die Leute aus dem Süden, die wissen, wie es eigentlich funktionieren müsste. Es ist eine antipuritanische Serie und das macht sie so lustvoll auch.
Und was sie auch so lustvoll macht, ist die Fantasie von Alan Ball und seinen Schreibern, weil die wirklich alles ausweiten, was da an Möglichkeiten vorhanden ist. Also so zum Beispiel holen sich die Vampire Prostituierte, die sich beißen lassen, bezahlen Prostituierte, die sich gerne beißen lassen. Das ist sehr erotisch, nicht nur in den Hals, kann auch der Oberschenkel sein. Und die sie leben unter den Menschen. True Blood spielt an auf ein synthetisches Blut, das sie im Café, im Diner verlangen können, zu trinken. Sie müssen nicht mehr, also das Bild des Jägers, der killen muss, und auf das wurde der Vampir zwischenzeitlich auch reduziert. Das ist nicht mehr so. Er lebt in Menschengestalt unter uns und er hat sehr viele angenehme Eigenschaften bekommen. Und das Ganze ist eben, wie gesagt, total lustvoll in True Blood. Also das geht's wirklich zur Sache.
Lustvolles Erschauern. Warum brauchen wir eigentlich so ein Kitzel in der Richtung von Angst, wenn wir ins Kino gehen? Also es scheint ja irgendwie ein zeitloses Thema zu sein hier.
Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass Angst einen dazu bringt, dass man ein bisschen die die Haltung verliert, dass man sich gehen lässt. Man kann sich der Angst ja einfach überlassen. Und das ist schon etwas, das wir in unserer Zivilisation immer wieder mal suchen. Ähnlich wie die Drogenerfahrungen und auch der Suff. Also zu viel Bier funktioniert vielleicht ähnlich wie ein Vampirfilm. Bloß gibt es von Vampiren keine Kopfschmerzen.
keine Blähungen.
Ja, ich glaube auch, also dass man sich dem überlassen kann, die Sicherheit im Kinosaal, die Sicherheit aus der sicheren Warte, sich in sowas zu begeben. Was mich viel mehr fasziniert, also ich habe nicht mehr gerne Horrorfilme. Hm. Ich werde zu alt für Horror, ich merke das. Früher habe ich das gern über mich ergehen lassen und jetzt geht's mir echt zu nah, ich mag das nicht. Hm. Hingegen...
Wurde deine Grenze überschritten? Wurde es zu brutal?
Nee, es ist, ich bin irgendwie zart beseiteter oder feinfühliger geworden. Hm. Ich weiß wirklich nicht...
Ich glaube nicht nur, also die Grenze wurde tatsächlich extrem ausgedehnt. Es gibt seit etwa 10 Jahren das Phänomen des Torture Porn. Also das ist diese ganz harte Variante von Horrorfilmen.
Also Hostel.
Das funktioniert immer noch, gerade bei Teenagern, perfekt. Also die ganze Saw-Serie, bei der es eigentlich nur darum geht, möglichst originelle Todesarten in Serie zu demonstrieren. Also man kann schon sagen, die Horrorfilme sind härter geworden. Sie mussten es aber auch, weil gleichzeitig natürlich die ganze Verballhornung des Genres auch immer weiter gegangen ist. Also die Schere geht auseinander. Und wenn man sich den Horror von heute ansieht und das... Ja, auch das besorgte Geschrei darüber und das vergleicht mit dem Geschrei über die Kannibalenfilme der 60er Jahre zum Beispiel, die schon damals der ultimative Horrorkick waren. Es ist fast das Gleiche wieder. Also es wird zwar immer schlimmer, aber eigentlich bleibt es immer dasselbe.
Aber was mich eben viel mehr interessiert, als erschrocken zu werden, ist wie, auch als Spezialistin, wie spielen die Macher damit? Was sagen sie mir über uns Menschen in unserer Zeit? Ja, was für Analogien stellen sie her? Welche Metaphern stellen sie auf? Und so weiter. Das interessiert mich. Und hier finde ich eben die Schreiber von True Blood, die gehen wirklich aufs Ganze. Da bedienen sie mich sehr gut.
Ja, und es gibt auch Beispiele, da wird immer wieder mit den gleichen Mechanismen gespielt. Ich gehe heute in die Pressevorführung eines Films, der heißt Last Exorcism, also der letzte Exorzismus. Und da geht es darum, dass ein Scharlatan, der eigentlich immer am Fernsehen Teufelsaustreibungen gemacht hat, ein letztes Mal irgendwo hingerufen wird und er hat beschlossen, er gibt sich dort offen und er wird öffentlich erklären, dass er ein Scharlatan ist und dann trifft er zum ersten Mal auf einen realen Fall und muss sich gegen diesen Dämon wehren. Also die Filme gehen auch mit der Zeit und benutzen eigentlich die ganze mediale Reflexion wieder, um die Dinge zurückzuspielen. Das macht mir immer noch Spaß.
Genau.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS 4 News. Unser Thema heute, der Vampir, die Vampire. Zu Gast sind Franziska Oliver und Michael Sennhauser, beides Filmspezialistinnen und N. Wir haben es jetzt gerade angesprochen, der Vampirfilm sich auch verändert hat über die Jahre hinweg. Also fangen wir mal an, 1922, zum Beispiel eben Nosferatu oder 1921, bis heute. Da hat sich also tatsächlich etwas verwandelt auch. Also es wird nicht mehr nur in Hals gebissen und manche Vampire sind auch nicht mehr allergisch auf Knoblauch.
Überhaupt nicht. Also das ist echt vorbei. Das ist Vieux-Jeu, der Knoblauch, der Spiegel, das Kreuz. Mhm. Also das gibt's vielleicht noch in irgendwelchen Groschenromanen, aber die heute Serienfilme herstellen müssen, genau damit müssen wir damit echt nicht mehr kommen. Und wenn ich so denke an meine Lieblingsvampirfilme der letzten Jahre, an Kronos von Guillermo del Toro, wo ein alten Großvater Vampir ist. Und das ist ganz poetisch und sanft gehalten. Da wird nicht gebissen. Wie blöd. Oder dann, wenn schon Action, dann Blade. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Vampir ist ja auch ein Gutmensch geworden. Der Vampir hilft ja auch den Menschen gegen zum Teil wild gewordene Vampire. Das ist ein lustiges Phänomen. Dann, was mir sehr gefallen hat, ist Thirst, der koreanische Film, der recht neu ist. Und Let the Right One In, die schwedische Produktion. Da geht es über ein kleines Mädchen, ein 11-jähriges Mädchen, das Vampirin ist und die sich mit einem Jungen befreundet. Also das sind schon wunderbare Geschichten, die immer wieder das Sujet weitertreiben.
Ja, und sie spiegeln natürlich das Kino der Epoche. Also ich glaube, gerade Blade ist ein gutes Beispiel. Blade mit Wesley Snipes, das spielt einen Action-Vampir, der andere Vampire umbringt. Ja. Und das Ganze ist die Fortsetzung der 80er Jahre und des 90er Jahre Kinos. Also Blade ist eigentlich eine Art Vampir-Rambo, der sorgt dafür, dass die bösen Vampire nicht überhand nehmen können. Und die anderen Filme, die Sie angesprochen haben, die sind dann auch wieder im 10-Jahres-Rhythmus, haben sie etwas aufgenommen. Also die Geschichte vom Vampir-Mädchen, das ist ein Teenager-Film. Und dort geht es eigentlich darum, dass Vampire eben auch Außenseiter sind in der Schule. Das Ganze ist eine Geschichte für für junge Schüler im Prinzip, aber sehr blutig aufgezogen, wie es eigentlich nur die Skandinavier überhaupt dürfen im Kino. Das können sich Amerikaner nie trauen. Und die Geschichte des Außenseiters ist natürlich schon auch ein Aspekt, der in den letzten Jahren immer wieder aufgekommen ist. Die Vampire sind plötzlich eine Minderheit. Man muss sie schützen, man muss dafür sorgen, dass sie nicht verfolgt werden von den Wahnsinnigen. Und das ist ein Aspekt, der wirklich neu ist und der immer wieder in neuen Varianten ausgespielt wird.
Also Sie kämpfen für Gleichberechtigung tatsächlich.
Aber nochmal ein Aspekt, der mich auch noch interessiert hätte, um den nochmal ein bisschen auszuweiten, ist die Geschichte vom Sex. Wir haben es angesprochen. Vorher war mal das Stichwort, irgendwie, das sind eigentlich im Prinzip Filme für junge Mädchen, die sich etwas erträumen. Stimmt das letztendlich denn tatsächlich?
Nein, ich glaube, Twilight, natürlich in einer eher reaktionären Form, keinen Sex vor der Ehe, oder aber auch den Mädchentraum, ich will den richtigen finden und romantischen Sex haben. True Blood ist beides. Suki Stackhouse, nämlich die Hauptfigur, die wird 25, bevor sie den richtigen findet. Und das ist Vampir Bill. Und warum das? Nicht, weil sie nicht unbedingt keusch bleiben wollte, aber weil sie Gedanken lesen kann. Und alle ihre potenziellen Liebhaber vorher, die hat sie gehört, was sie gedacht haben. Und dann hat sie schon, vor es überhaupt zu irgendetwas kam, gefunden, nee, halt, den halte ich mir vom Leib, das muss ich nicht haben. Nur, die Vampire kann man nicht lesen. Sie kann Bills Gedanken nicht lesen und da war sie wirklich befreit von ihrem eigenen Phänomen der Übersinnlichkeit und so konnte sie diese Liaison eingehen.
Das will aber dann auch heißen, dass das eigentlich eine Metapher für die Liebe, das Gegenüber, das muss irgendwie auch mysteriös bleiben.
Ja, könnte sein. Oder er muss zumindest die Freiheit seiner eigenen Gedanken haben und die muss geschützt sein. Ja.
Ich glaube, ein Aspekt, der bei beiden Serien wirklich perfekt funktioniert, ist die Selbstbeherrschung, also die Ermächtigung, Empowerment auch der Frauenfiguren. In Twilight ist ganz klar, die Bella, die möchte eigentlich gebissen werden von ihrem Vampir. Sie möchte endlich ein Vampir sein. Der sagt, nein, nicht vor der Hochzeit. Und sie müssen sich dann beide dauernd zurückhalten. Und das hat etwas Heroisches, das funktioniert auch. Und in True Blood funktioniert es ganz ähnlich. Die Hauptdarstellerin Suki Stackhouse, das ist Anna Paquin, das ist das kleine Mädchen aus dem Piano, also eigentlich eine unschuldige Figur in der Öffentlichkeit besetzt. Und die sitzt dann da dauernd in dieser erotischen Klemme. Einerseits möchte sie alles, andererseits möchte sie unter anderem auch treu sein ihrem Bild. Dann kommen aber so Momente, da träumt sie, dass sie ausgerechnet mit seinem größten Nebensacher verbandelt sei. Also ist immer wieder dieser Moment, wo es einen eben übermannt oder überkommt und vor allem die Frauen müssen ständig dagegen ankämpfen und schaffen das aber in der Regel auch. Und wenn sie es mal nicht schaffen, dann gibt es auch immer ein männliches Beispiel dazu und das ist Sukis Bruder. Der kann überhaupt nie widerstehen. Der fällt überall immer auf alles rein und schlängelt sich so durch. Also auch da dieser Kampf gegen das Begehren und gleichzeitig die Faszination. Ich glaube, das ist schon der Motor beider Serien.
Und bei HBO unterstreicht natürlich die ganze Umgebung diese sinnliche Grundstimmung, also dass Alan Ball das in Louisiana ansiedelt, wo es sumpfig ist, subtropisch. Da ist das Klima schon wie gemacht. Und nebenbei erinnern wir uns an den Schauplatz von Interview with the Vampire, der in New Orleans spielt. Und das ist schon einmal der Schauplatz gewesen. Das ist sehr klug gemacht. Und ich fand auch, als ich vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal nach New Orleans kam, in den 80ern, empfand ich das sofort als einen sinnlichen Ort. Mhm. Also das ist nicht aber mal gemacht, das ist tatsächlich so.
Ein Ort, der auch ein bisschen so vom Verfall lebt irgendwie?
Zerfall, ist eben das Modrige, das Sumpfige, ja, und die Mangrovenwälder.
Das ist ja auch das Beste an True Blood, ist eigentlich der Titelvorspann. Das ist ein absolut genialer Schnitt und es gibt eine ganze Serie von Bildern, die das alles evozieren. Also da kommen wirklich Bilder, die fallen einen an, unter anderem ein Zeitraffer gefilmt, der Fuchs, der von Maden zerfressen wird, also der ganze Zerfall ist da, die puritanischen Christen sind da, Voodoo ist da, eigentlich alles, was es braucht, dann dazu dieses Lied,
I wanna do bad things with you.
Ich möchte böse Dinge mit dir tun, also schlechte Dinge, ein Wunschtraum, ja.
Trotzdem, wir sind uns einig, also der Vampirfilm per se ist nicht unbedingt mit Horrorfilm gleichzusetzen. Also der Vampir hatte so etwas Edleres auch.
Ja, bekommen. Und eben also die Variationen, die seit ein paar Jahren im Umlauf sind, sagen wir mal. Ich meine, wenn wir zurückdenken an Max Schreck in Murnaus, Nosferatu, dann ist es eigentlich lachhaft heute, ihn als Monster. Obwohl der Film rein stilistisch ein Meisterwerk ist. Ein Meisterwerk bleibt, da würde ich jetzt nicht daran kratzen, ja. Aber der Vampir dort als schreckliche Gestalt, das ist out. Auch Graf Dracula, auch eigentlich Christopher Lee und Bela Lugosi, wenn ich mir das so überlege. Die können mich echt nicht mehr hinter dem Ofen hervorholen, respektive hinter den Ofen jagen. Ja,
ja, genau. Also man möchte sich ja manchmal hinterm Ofen verstecken. Ja. Wie geht's Ihnen denn, Michael Sennhauser? Wenn ihr jetzt zum Beispiel Tanz der Vampire, Roman Polanski, wenn man das heute anschaut, wie schaut man das an?
Der Film hat natürlich auch schon mit der romantischen Komponente gespielt in erster Linie. Ich glaube, das war ja auch der Schlüssel zum Erfolg da drin. Also da ging es dann wirklich darum, dass man sich verliebt in alles, was ein bisschen gefährlich ist. Und die Sharon Tate, die dort das Lustobjekt spielte, war ja auch die Frau von Roman Polanski, dem Regisseur. Und da hat alles hineingespielt für die Öffentlichkeit, auch damals schon. Das funktioniert aber auch heute noch, denn Anna Paquin hat eben den Hauptdarsteller von True Blood geheiratet, also das Paar aus der Serie True Blood ist auch in Wirklichkeit ein Paar. Das Paar aus Twilight wurde öffentlich auch immer wieder zusammengekoppelt, also das spielt auf der PR-Schiene auch. Und ich glaube, die Darsteller dieser Serien, damals wie heute, die nehmen ein bisschen etwas mit in ihre öffentliche Person. Ich glaube, gerade Christopher Lee als Dracula ist ja absolut unvergessen und der hat diese Figur durchgezogen. Der ist jetzt, geht auf die 90 zu und spielt noch immer diesen etwas gefährlichen, edlen, großen, dunklen Mann bis hin zu den Star-Wars-Filmen.
Aber wenn man es so bei den Paaren anguckt, dann könnte man sagen, das geht ja weit über eigentlich die öffentliche Person hinaus, dass die Leute auch gleichzeitig irgendwie im Privatleben das weiterspielen.
Ja, was nicht weiter verwunderlich ist bei einer Serie wie True Blood, denn die Leute, die sind sozusagen Tag und Nacht beieinander. So eine Serie zu drehen, so eine Staffel zu drehen, das ist Knochenarbeit. Und in der Zeit, in der gedreht wird, sieht man eigentlich nur noch die Leute, die auf dem Set sind. Wenn das dann auch noch funktioniert, ist das nicht weiter erstaunlich. Bei den Twilight-Filmen ist es ein bisschen erstaunlicher, da weiß man auch nicht so genau, ist es PR oder nicht.
Ja, da schläft mir auch das Gesicht ein. Ich halte das nicht aus, die Twilight-Filme. Aber du hast von Roman Polanski gesprochen. Was ich da sehr gut finde und uns die Herzen öffnet, aber auch die sinnliche Ader, ist auch der Humor. Ist wahnsinnig lustig auch immer wieder. Und Sharon Tate, wie sie da im Schaumbad sitzt, das ist also schon ein Knüller, auch für Frauen zum Zuschauen. Das vergisst man so schnell nicht.
Eben das Stichwort Humor ist gegeben, das ist etwas, das wir noch nicht erwähnt haben. Also was für eine Rolle spielt das beim Vampirfilm?
Ja, das ging natürlich blitzschnell. Also nach The Fearless Vampire Killers kamen dann all diese Parodien. Da gibt's Dracula Jagd Minimädchen, also auch die Filme mit Christopher Lee in den 70er Jahren waren dann plötzlich komisch. Da hat man die komischen Aspekte des Vampirs ausgespielt. Dann gab es Dracula The Gay Blade, also den ersten schwulen Vampir auch. Gerade in den 80er Jahren hat man sich eigentlich nur noch lustig gemacht über die Vampire. Und Blade war vielleicht auch eine Reaktion darauf. Also dass die Filme dann plötzlich wieder brutal und blutig wurden. Catherine Bigelow, die damalige Frau von James Cameron, hat auch einen Vampirfilm gemacht. Da geht es um eine Familie, die muss sich durchschlagen. Es sind eine Art Zigeuner, amerikanische Zigeuner, eine Wanderfamilie. Auch die halten zusammen als Clan und sie sind Vampire und saugen dann eben die anderen aus. Da waren es schon wieder die Vampire als Minderheiten. Also ich glaube, die komischen Vampire, die waren irgendwann Ende 80er Jahre ausgespielt.
Ja, das denke ich auch, ja. Und da waren viel mehr von den sogenannten B-Filmen, B-Pictures, die auf die komische Schiene gingen, aber im Mainstream eigentlich nicht. Hm. Der Film von Catherine Bigelow, muss ich noch schnell sagen, ist einer meiner Lieblingsfilme, Near Dark. So eine Kombination von eigentlich Roadmovie und Western auf eine Art, weil er spielt mit irgendwo mit Vampiren, mit jungen Vampiren. Etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir vielleicht noch vergessen haben, was so faszinierend ist, auch heute an diesen Stoffen, ist der Teenage-Vampir überhaupt. Also Sex and Drugs and Rock'n'Roll, jetzt nicht im Fall von Twilight, und Tod. So nah beisammen. Das ist natürlich unglaublich faszinierend. Und früher waren das immer diese alten Herren, ja? Diese wirklichen Schreckgespenste. Und jetzt sind es die gut aussehenden, unglaublich anziehenden jungen Männer, die Vampire sind. Das ist schon was anderes.
Ja, und die Serie natürlich, Buffy the Vampire Slayer, das ist ein Teenager, ein Mädchen, ein Schulmädchen, das sich eigentlich in der Freizeit als Vampirjägerin betätigt. Und das funktioniert natürlich auf dieser Ebene perfekt. Das ist auch wieder ein Empowerment für Teenager.
Der Vampir. Er schläft nicht mehr in Särgen. Er fürchtet sich nicht mehr vor Kreuzen und Knoblauch. Der Vampir hat verschiedenste Ausbildungen. Und ich glaube, der Vampir wird uns in der Zukunft auch weiter beschäftigen. Ein ewiges Filmthema quasi, seit es den Film überhaupt gibt, werden Vampire eigentlich verfilmt, Vampirgeschichten. Zu Gast heute beim Kulturstammtisch waren Filmspezialistin Franziska Oliver und Filmredaktor Michael Seinhauser von DRS2. Mein Name ist Erik Farkon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.